Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Heute mit Benedikt Schulz. Schön, dass Sie zuhören. Sich mit Rassismus auseinanderzusetzen ist wichtig und das nicht erst seit dem Mord an dem schwarzen George Floyd durch einen weißen Polizisten in den USA. Seitdem aber hat das Thema eine Zwangsläufigkeit bekommen, die eigentlich längst fällig ist. Wir sprechen in dieser Sendung über eine christliche Theologie, die die Auseinandersetzung mit Rassismus als zentralen Kern hat und die ihren Ursprung in den USA hat. Black Theology. Und wir fragen, was kann Theologie auch im deutschsprachigen Raum davon lernen? Zuerst aber schauen wir in die USA, nach New York und schauen nicht nur auf das Thema Rassismus, denn es gibt ja auch noch eine andere große Herausforderung, die Covid-19-Pandemie. Die Stadt bzw. der Bundesstaat New York waren ja vor allem zu Beginn der Pandemie ganz besonders heftig betroffen und inzwischen weiß man, das Virus betrifft überdurchschnittlich viele Schwarze in den USA und in New York waren und sind es dann vor allem die Stadtteile in der Bronx. Dort haben viele Kirchengemeinden viele Mitglieder verloren. Sinje Stattlich hat mit einem Pastor aus der Bronx gesprochen, wie er diese Situation erlebt zwischen Corona-Pandemie und Antirassismus-Protesten.
Since the pandemic started in March, I've done 73 services, 73 funerals.
Seit Beginn der Pandemie im März habe ich 73 Menschen beerdigt. Manchmal waren das 2 oder 3 Beerdigungen am Tag, Menschen, die am Coronavirus gestorben sind. Die Beerdigungsinstitute waren völlig überfordert. Die Menschen haben das anfangs nicht ernst genommen, deswegen haben hier in der Bronx so viele ihr Leben verloren. Wir waren hier eins der Epizentren.
Das erzählt Jay Gooding. Er ist Pastor in der Bronx und hat eine schwierige Zeit hinter sich. Gleich 2 Kirchengemeinden leitet er in dem Stadtbezirk, der von allen in New York City am stärksten unter der Corona-Pandemie gelitten hat. Beide Gemeinden gehören zur Church of God in Christ, der größten afroamerikanischen Pfingstkirche in den USA. Außerdem arbeitet Gooding auch als Grabredner. 5 seiner eigenen Gemeindemitglieder sind an Covid-19 verstorben, erzählt er.
Das Traumatische für die Familien ist, dass sie nicht bei ihren Lieben sein konnten. Sie durften ja nicht ins Krankenhaus. Und dann bei der Beerdigung, da durften auch nur höchstens 10 Leute sein. Das war traumatisch für die Familien. Sie konnten ihre Trauer nicht richtig teilen. Ich mache seit 25 Jahren Beerdigungen und eigentlich sollten sie ein würdiger Abschluss des Lebens sein. Es gab einige Momente, da habe ich geklagt und da habe ich geweint. Wir haben allein hier in New York City 150 Geistliche verloren. Ich habe meinen Bischof verloren und meinen Stellvertreter.
Und als seine Gemeinden gerade wieder anfingen durchzuatmen, weil die Zahl der Corona-Fälle endlich zurückging, wurde in Minneapolis George Floyd von einem Polizisten getötet. Danach gab es auch in der Bronx Gewalt und Plünderungen. Doch Jay Gooding, der als Verbindungspastor mit der Polizei zusammenarbeitet, bleibt selbst in diesen Tagen Optimist. Er sagt, die New Yorker Polizei habe in den vergangenen Jahren einen echten Kulturwandel geschafft und die Gewalt habe mittlerweile nachgelassen.
Sometimes when tension rises, some folks don't know how to handle that.
Manchmal, wenn die Spannung zu groß wird, wissen einige nicht, wie sie damit umgehen sollen. Dann kommt es zu Gewalt und Zerstörung, so wie in der vergangenen Woche hier. Jetzt sind die Demonstrationen aber friedlich. Ich bin gestern selbst auf einer gewesen. Wir wollen dem Frieden zur Macht verhelfen. Mein Motto: Friede an die Macht, wenn ich das so sagen darf. Wir wollen, dass die Menschen das jetzt verstehen.
Im Moment ist Jay Gooding auch schon damit beschäftigt, die Wiedereröffnung seiner Kirchen zu planen. Er hofft, dass es im Juli soweit ist. Es sei manchmal sogar schon wieder eine gewisse Leichtigkeit unter seinen Gemeindemitgliedern zu spüren, sagt er, und ist sich sicher, dass sie, mit etwas Humor, auch diese doppelte Krise überstehen werden.
Eigentlich haben wir es hier doch mit 2 Viren zu tun, mit dem Coronavirus und dem Rassismus, der uns seit über 400 Jahren plagt. Heute habe ich etwas Gutes gelesen. Behandle Rassismus wie Covid-19. Sobald du es hast, höre Experten dazu an, verbreite es nicht weiter und sei bereit, dein Leben zu ändern, um es zu bekämpfen. Dieser Satz war wie ein Geschenk. Da ist doch was dran, zwei Viren. Es ist ein und derselbe Kampf.
Ein Pastor aus New York, aus der Bronx, erzählt, wie er die aktuelle Lage mit zwei Viren, Corona und Rassismus, erlebt. Sinje Stadlich hat ihn getroffen. Und wir bleiben thematisch in den USA und wir sprechen jetzt über eine theologische Strömung, die von dort stammt, in Deutschland bislang wenig rezipiert wurde, und zwar Black Theology. Die Erfahrung rassistischer Gewalt ist darin Ausgangspunkt für das Verständnis des Evangeliums. Und über diese theologische Auseinandersetzung mit Rassismus spreche ich jetzt mit Dominik Gauthier. Er ist evangelischer systematischer Theologe an der Uni Oldenburg. Er hat selbst auch in New York gelebt, dort studiert und erforscht unter anderem über die US-amerikanische Theologie des 20. Jahrhunderts. Dieses Gespräch, das zeichnen wir auf und ich freue mich, dass Sie da sind. Hallo, Dominik Gauthier.
Hallo, Herr Schulz.
Lassen Sie uns, Herr Gauthier, ganz kurz über die aktuelle politische Lage in den USA sprechen. Da ist ja dieses Thema Rassismus auf der Tagesordnung mit einer Wucht, die man nicht hat kommen sehen, die aber einen auch nicht wirklich überraschen kann, wenn man ehrlich ist. Was glauben Sie aus Ihrer eigenen Einschätzung heraus? Wie werden die USA aus dieser Situation hervorgehen? Als ein noch tiefer gespaltenes Land oder als ein Land, das vielleicht sogar gewachsen ist, weil es sich eben mehr als zuvor mit seiner Ursünde auseinandergesetzt hat?
Ja, zunächst würde ich gerne betonen, dass ich ja aus einer weißen deutschen Perspektive spreche und meine Perspektive sehr begrenzt ist, dass das natürlich ein beschränkter Blickwinkel ist. Meines Erachtens spiegelt sich in der derzeitigen Situation die uralte Geschichte, Sie hatten das erwähnt, die Ursünde. Und da ist auch sozusagen schon ein theologischer Begriff im Spiel, Ursünde der USA. Und mich macht das sehr erschrocken und hat das zunächst auch sehr pessimistisch gestimmt. Und ich glaube aber, und das ist auch das, was schwarze Theologie jetzt möchte, besteht jetzt eine Chance, sich mit dieser Ursünde des Rassismus in den USA auseinanderzusetzen. Und das ist, was schwarze Theologie, Black Theology in den USA fordert.
Dann lassen wir uns über das Stichwort Black Theology, schwarze Theologie, jetzt im Folgenden ein bisschen genauer sprechen. Also diese Theologie setzt die christliche Passionsgeschichte in Bezug zur Geschichte der Gewalterfahrungen der schwarzen Bevölkerung der USA. Wie sieht dieser Bezug konkret aus?
Das Entstehungsdatum schwarzer akademischer Theologie ist James Cones Buch Black Theology and Black Power aus dem Jahr 1969. Und der Hintergrund dieses Buches ist die späte Bürgerrechts- und Black Power-Bewegung Ende der 60er Jahre, die scharfen Proteste in Detroit gegen rassistische Polizeigewalt und dann die Proteste nach der Ermordung Martin Luther Kings. Die Situation der Entstehung schwarzer Theologie ist also jetzt ein bisschen vorsichtig gesagt mit heute vergleichbar. James Cones Kritik in Black Theology and Black Power lautet: eine Theologie, die über Gott spricht, aber kein Wort verliert über den Rassismus, über Sklaverei, Lynchjustiz, die sogenannte Rassentrennung, die rassistische Polizei, ist keine christliche Theologie, sondern der verlängerte Arm von Rassismus. Ja, Schweigen unterstützt sozusagen Rassismus, sagt er da. Was er dagegen hält, ist, dass er sagt, der biblische Gott, der Sklavinnen und Sklaven befreien will, der unter denen präsent ist, die marginalisiert sind, der begegnet im Protest der Bürgerrechts- und Black Power-Bewegung, beziehungsweise, wie er später sagt, in der Black Lives Matter-Bewegung. Wirkliche christliche Theologie muss also, sagt er, von der Lebenswelt schwarzer Menschen in den USA her denken und von ihrer Diskriminierungserfahrung und von ihrem Widerstand dagegen ausgehen. Schwarze Theologie macht darauf aufmerksam, dass es in der christlichen Theologie nicht nur um Vergebung für Täter gehen darf, ja, also die Vergebung der Sünden, sondern dass es zentral auch darum gehen muss, Gerechtigkeit für diejenigen zu denken, die die Opfer der Sünde anderer werden, ja, also die Opfer der Sünde weißer Menschen. Und das hat dann zu Veränderungen in der Gotteslehre, in der Sündenlehre, in der Versöhnungslehre geführt. Und insbesondere danach hatten Sie gerade auch gefragt, wenn Sie sozusagen die Passionserzählung erwähnt haben, das hat auch zu Veränderungen in der Kreuzestheologie geführt.
Zu welchen?
Also Cone entfaltet in seiner Kreuzestheologie, das ist das Buch The Cross and the Lynching Tree, das Kreuz und Lynchbaum, das 2011 erschienen ist. Und darin beschäftigt er sich mit der unaufgearbeiteten Geschichte rassistischer Lynchjustiz in den USA. In der sogenannten Lynching Area, die nach dem Bürgerkrieg, also 1865, beginnt und bis in die 1930er Jahre reicht, wurden mehr als ungefähr 4000 schwarze Menschen Opfer rassistischer Mobgewalt, indem sie an Bäumen aufgeknüpft, gehängt wurden. Daher die symbolische Rede vom Lynching Tree, vom Lynchbaum. Und damit sollte die Botschaft an schwarze Menschen gesendet werden: Auch wenn jetzt die Sklaverei vorbei ist, haben Weiße immer noch das Sagen und das Recht, über schwarzes Leben zu entscheiden. Cone sagt nun, der Lynchbaum, der Lynching Tree, hängt ganz eng mit dem Kreuz Jesu zusammen. Die Gelynchten sind wie Gekreuzigte und der gekreuzigte Jesus ist wie ein Gelynchter. Cone macht dann ganz eindrücklich deutlich, in der schwarzen religiösen Tradition beziehen sich die Glaubenden auf den Kreuzestod Jesu, um dadurch die Lyncherfahrung, ihre Rassismuserfahrung durchzuarbeiten und Hoffnung auf die Überwindung dieses rassistischen Traumas zu gewinnen. Am Kreuz wird ja gerade theologisch deutlich, es gibt eine Hoffnung jenseits der Gewalt, weil Gott Jesus ja auferweckt hat.
Ist das auch ein Gegenmodell, vielleicht sogar ein Affront gegen eine lange alte westliche Tradition der Kreuzesnachfolge Christi, die sich ja eher in Bußritualen, teilweise auch in Selbstkasteiung ausgedrückt hat und die das Leid als göttlich verklärt?
Absolut, genau. Also das ist ein Vorwurf an die schwarze Theologie, die vor allen Dingen auch von schwarzer feministischer Theologie formuliert wurde, die gesagt hat, naja, ist nicht dieser Kreuzesfokus ein Anlass dazu, schwarzes Leiden nochmal zu zelebrieren und zu sagen, in der Leiterfahrung, in der Rassismuserfahrung kommen schwarze Menschen näher zu Gott. Das ist sozusagen nicht das, was Cone mit seiner Kreuzestheologie beabsichtigt, aber das ist immer wichtig, sozusagen diesen Vorwurf mitzudenken. Er hat das auch in seinem Buch The Cross and the Lynching Tree ganz eindrücklich gemacht und da wird auch nochmal sozusagen seine Offenheit für Selbstkritik deutlich, dass er diesen Gedanken mitbringt und mitdenkt. Vielleicht kann ich nochmal deutlich machen, dass er sagt, das Kreuz bedeutet jetzt für alle Christinnen, schwarze und weiße Christinnen, wenn sie das Kreuz ernst nehmen wollen, dass sie nicht an der Realität von rassistischer Gewalt vorbei glauben können, sondern dass sie sozusagen da durch müssen, durch die Reflexion dieser Ursünde des Rassismus und dass sie dann antirassistisches Engagement auch als Glaubenspraxis zu verstehen beginnen. Und für schwarze Christinnen bedeutet das dann, dass in dieser Theologie nicht ihr Leiden verklärt wird, sondern erstmal ihre historische Erfahrung anerkannt wird und dann sozusagen eine Inspiration zu Widerständigkeit entsteht, weil ja Gott gegen die Kreuzigung ist, sondern das Leben will. Cone zitiert dann häufig den lateinamerikanischen Befreiungstheologen Cone Sobrino, der gesagt hat, es geht darum, die Gekreuzigten heute vom Kreuz zu nehmen, also sozusagen zu Gerechtigkeit, zu einer Überwindung von Rassismus beizutragen.
Sie haben jetzt gerade auch das Stichwort Befreiungstheologie selber einmal genannt. Mir scheint es so ein bisschen eine Befreiungstheologie US amerikanischer Prägung zu sein. Und die Befreiungstheologie galt oder gilt zumindest als anfällig für antijudaistische Tendenzen. Besteht auch hier in der Black Theology eine ähnliche Gefahr? Ich frage deswegen, weil wenn dieses Kreuz explizit so mit der Gewalterfahrung von Schwarzen in den USA identifiziert wird, wird da nicht sozusagen auch die aufgebrachte Menge in Jerusalem mit dem lynchenden Mob in Bezug gesetzt?
Ich glaube, dass das eine sehr wichtige Frage ist, weil eine Kreuzestheologie unbedingt auch antisemitismuskritisch zu reflektieren ist. Und ich beziehe mich da jetzt auf James Baldwin, den berühmten Bürgerrechtsaktivisten und Schriftsteller, dessen Werke ja jetzt gerade auch wieder neu ins Deutsche übersetzt werden. Der hat sich mal zu dieser ganzen Frage auch des sogenannten schwarzen Antisemitismus geäußert und hat deutlich gemacht, es geht darum, den Gekreuzigten nicht als durch Juden Gekreuzigten zu sehen, sondern als einen, der durch die staatliche Gewalt, die Juden und Jüdinnen unterdrückt, gekreuzigt wurde. Also sich gegen Antisemitismus, den es durchaus in der schwarzen Community gegeben hat und auch weiterhin gibt, kritisch geäußert. Und ich habe Cohen auch in persönlichen Gesprächen, weil ich durchaus sensibilisiert war durch den deutschen Kontext und das jüdisch-christliche Gespräch, auch auf diese Frage angesprochen. Und er war sehr offen. Man könnte eine offene Frage benennen, dass er dieses In the Cross and the Lynching Tree nicht so deutlich benennt, wie er zum Beispiel die schwarze feministische Kritik, die ich gerade geäußert habe, an der Verherrlichung des Leidens durch das Kreuz benannt hat. Aber ich glaube, es gibt, und das ist sehr wichtig auch zu sagen, in der neueren schwarzen Theologie eine deutliche Auseinandersetzung mit Antijudaismus als einer Vorform des Denkens in Kategorien von wir und anderen und deshalb auch als einer wichtigen Gewaltform, die es in der christlichen Theologie zu kritisieren gilt. Und das zusammen mit Rassismus.
Wenn ich das jetzt richtig verstehe, Gewalterfahrungen, Leidenserfahrungen, ist dieses Kreuzestheologie auch zu verstehen jetzt für die weiße Bevölkerung oder auch für die weiße Theologie als Mahnung, sich auch eben der Wahrheit ihrer eigenen Rassismus, ihrer eigenen Gewaltgeschichte zu stellen und damit sozusagen auch ein Erlösungsversprechen?
Erlösungsversprechen ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen. Ich würde das etwas distanzierter sagen, was Cohen mit seiner Kreuzestheologie will, ist auf jeden Fall weiße Christinnen herauszufordern. Und er sagt, Christsein bedeutet im Dialog, in Solidarität mit schwarzen Menschen einen schwierigen, langen Weg anzufangen, Rassismus zu verlernen. Aber, und das ist die Stärke und vielleicht auch der Weg zu einer Bußtheologie, die anders ist, als Sie es gerade geschildert haben, die sozusagen in Selbstkasteiung endet. Er sagt, sozusagen in dieser Buße dürfen, sozusagen in diesem Versuch, Rassismus zu verlernen, dürfen Menschen sich als von Gott unterstützt wissen. Ja, man könnte sagen, sozusagen Gott-Ebenbildlichkeit erweist sich erst in dieser kritischen Auseinandersetzung mit sich selbst und im Versuch, Rassismus zu verlernen. Also er fasst es auch ein in einen größeren kulturellen Kontext, denn was er mit seiner Theologie will, ist, die Erinnerungskultur in den USA anzuregen, die ja, ich würde sagen, kaum vorhanden ist, wenn es um das Erbe der Sklaverei, der Ursünde, die Sie zu Eingang erwähnt haben, vorhanden ist. Also es geht kaum um Erinnerungen an die Folgen von Sklaverei, Lynchjustiz und die anderen Ausprägungen von Rassismus, wie die Masseninhaftierung schwarzer Männer in privatisierten Gefängnissen, um das Aufarbeiten der rassistischen Vergangenheit und eben auch das Aufarbeiten rassistischer Polizeigewalt und auch um eine schwierige Debatte über mögliche Reparationszahlungen für die Sklaverei und die Folgen. Und was jetzt aus meiner Perspektive wichtig ist und sich auch nochmal mit der sozusagen antisemitismuskritischen Frage, die Sie mir gestellt haben, zu verbinden wäre, ist, dass er und andere da die deutsche Erinnerungskultur an die Shoah als eine ganz wichtige Impulsgeberin verstehen. Und wenn man sich das 2018 eröffnete Lynching Memorial in Montgomery in Alabama anschaut, das an die Opfer von Lynchgewalt erinnert, dann sehen wir da sozusagen Bewegung hin zu einer Erinnerungskultur. Da ist aber noch viel zu tun. Und Cohen konnte das kurz vor seinem Tod noch erleben, dass dieses Lynching Memorial eröffnet wurde.
Man kann das alles nicht ohne weiteres auf deutsche oder europäische Verhältnisse übertragen, aber Rassismus ist ja auch hier Realität, ebenso auch rassistische Gewalterfahrungen. Diese von der Black Theology theologische fundierte Forderung nach Rassismuskritik. Was könnte die deutsche Theologie davon lernen? Habe ich jetzt bewusst im Konjunktiv gesagt und jetzt sage ich es auch nochmal im Indikativ. Was lernt sie schon davon?
Ja, meine Einschätzung ist, dass Rassismus bisher kaum bis überhaupt kein Thema in der deutschen Theologie gewesen ist. Aber was man aber entdecken kann, wenn man genau hinschaut, ist, dass es eine kleine Geschichte rassismuskritischer Theologie in Deutschland gibt. Dietrich Bonhoeffer zum Beispiel wurde während seines Studienaufenthalts in New York 1930/31 von der schwarzen Kirche, von der schwarzen religiösen Tradition in Harlem beeinflusst. Und in einer neuen Studie wird analysiert, wie das ihn zu einer Widerstandsethik auch gegen den Antisemitismus in Deutschland und zur Kritik der von den deutschen Christen beeinflussten Kirche geführt hat. Jürgen Moltmann war seit den 1960er Jahren freundschaftlich mit James Cone verbunden und hat Überlegungen darüber angestellt, was eigentlich schwarze Theologie für weiße Menschen bedeuten kann. Und ziemlich wegweisend ist auch die Arbeit von Eske Wollrath, die sich mit schwarzer feministischer Theologie und auch der Kreuzeskritik auseinandergesetzt hat, der sogenannten womanistischen Theologie. Und sie hat daraufhin die Diskussion über kritisches Weißsein, also die Aufarbeitung rassistischer Sozialisation in Deutschland mitgeprägt. Mhm. Und jetzt muss ich aber noch auf Ihre Frage antworten, was sozusagen man von schwarzer Theologie im deutschen Kontext sozusagen lernen könnte. Ich würde noch mal deutlich machen, mir ging es auch um eine Erweiterung der Erinnerungskultur, also eine stärkere Aufarbeitung der christlichen Mission und ihrer Verwicklung in den deutschen Kolonialismus. Grundsätzlich sollten wir uns, glaube ich, stärker der Rezeption schwarzer Theologie widmen. Und ich würde mich dafür aussprechen, eben schwarze Theologie in einer Einführungsvorlesung in die Theologie zu behandeln und nicht als ein Sonderthema. Also die Implikationen, die Gotteslehre, die Sündenlehre, die Kreuzestheologie, wie ich das gerade ausgeführt habe, für die Theologie als Ganze bedeutet. Ja, weil nämlich universal ist, was schwarze Theologie zu sagen hat. Und dann wäre für mich wichtig, den Dialog mit kritischer Rassismusforschung zu suchen, die auf kritische Selbstreflexion drängt, wenn es um das Verlernen von Rassismus geht. Also Theologie und Kirche sind nur Teil der Lösung, wenn Theologie und Kirche sich selbstkritisch als Teil des Problems von Rassismus verstehen. Und anstatt ausschließlich affirmativ zu sein und zu sagen, was ich erstmal gut finde, ja, vor Gott sind alle Menschen gleich, aber es darf nicht darin enden, dass damit mit dieser Proklamation sozusagen das Problem geklärt wäre. Ja, sondern es braucht eine stärkere Selbstbeobachtung, was Rassismus angeht. Und das ist ein Feld, in dem sich meines Erachtens zentrale theologische Grundmotive bewähren müssen und das auch können. Ja, ich denke zum Beispiel daran, das Sprechen von Sünde, sozusagen das Glaubende weiterhin, obwohl sie jetzt evangelisch gesprochen gerechtfertigt sind, immer in Sünde stecken bleiben. Ja? Diese Vorstellung könnte uns mit einem Realismus ausstatten, uns selbst gegenüber skeptisch zu sein. Und dass vielleicht gerade in der Erkundung unserer rassistischen, auch antisemitischen Abgründe ein Moment von Hoffnung auf bessere Verhältnisse entstehen kann. Und das ist ja genau das, was Cone mit seiner Kreuzestheologie versuchen möchte und uns anbietet.
Dominik Gauthier, evangelischer systematischer Theologe an der Uni Oldenburg. Er hat sich intensiv mit der Black Theology vom, übrigens ebenfalls systematischen Theologen, James Cone beschäftigt. Herr Gauthier,
vielen Dank auch.
Das war Tag für Tag. Für heute die Redaktion hatte Andreas Mein. Hier gibt's jetzt erstmal die Nachrichten und dann wie jeden Freitag die Lebenszeit. Heute mit dem Thema Leben in den Tag hinein. Kinder und Jugendliche in Corona-Zeiten. Und da können Sie sich wie immer beteiligen mit Ideen, Fragen, Anregungen. Und zwar unter unserer Hörernummer 00800 4464 4464. Und für Tag war das heute Benedikt Schulz. Tschüss, machen Sie es gut.